Liebe Gemeinde, wenn man zur Abwechslung mal die englische Bibel aufschlägt und den heutigen Predigttext liest, da denkt man, Jesus zu Gast bei den Schönen und Reichen. Da steht nämlich als Überschrift der Geschichte The Healing at the Pool, die Heilung am Pool. Und tatsächlich, davon ist auch hier die Rede. Wir haben es gerade gehört, ich lese es nochmal stückchenweise, so wie die Predigt es verlangt. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, zu Englisch Pool, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen. Also ein Pool mit Hallen ringsherum, wo ja, die Leute auf den Liegen, wo man die Handtücher drauf tut, weiß ich nur, auf den Pool liegen, herumliegen, wie der Name ja schon sagt. Allerdings in der Geschichte ist nicht von den Schönen und Reichen die Rede, sondern da geht es weiter, in diesen Hallen, lagen viele kranke, blinde, lahme, ausgezehrte. Ich glaube, der Andreas hat vorhin Lagerten vorgelesen, aber richtig, die wurden da gelagert, weil die konnten ja nicht selber hinkommen. Die wurden dort abgelegt und man hatte ja, die Hoffnung, dass es ihnen gut tut, dort zu liegen. Es war das versammelte Elend, kein 5-Sterne-Hotel, sondern eher eine Klinik oder ein Pflegeheim. Allerdings eben theoretisch mit Option auf Besserung, denn man merkt das in der Geschichte, wird das gar nicht richtig erklärt, man merkt das bloß aus dem Verlauf der Geschichte. Die Erwartung war, dass das Wasser in diesem Pool manchmal sich von selber sich bewegt, also Wellen schlägt oder von unten blubbert und dass dann der Erste, der in den Pool hineinkommt, Heilung erfährt. Ob und wie oft das passiert ist, weiß man nicht, aber offenbar warteten die Kranken dort auf diese Gelegenheit, dass sie jemand, im Griechischen steht, hineinwirft in das Wasser. Aber je länger die Heilung oder wenigstens die Besserung auf sich warten lässt, umso weniger Hoffnung bleibt übrig für den, der da in einem Krankenhaus, in einem Sanatorium, in einer Klinik liegt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. So nah an der Quelle der Heilung, wir haben es auf diesem Bild zum Eingang gesehen, nur die Stufen runter und gleich in dem heilenden Wasser. Aber wenn überhaupt dieser Kranke in den 38 Jahren, falls er die ganze Zeit dort gelegen hatte, das mitbekommen hat, dass jemand geheilt wurde, dann war es immer jemand anders und nicht er. Andere werden vielleicht gesund, aber nicht ich. Und die Mutlosigkeit wird irgendwann zur Gewissheit, für mich gibt es keine Hilfe. Und das tragischste Fazit, würde ich fast sagen, dieses Kranken ist, ich habe keinen Menschen. Ich habe bezeichnend, dass dieser Kranke die Frage, willst du gesund werden, gar nicht beantwortet, sondern er sagt zur Antwort, ich habe keinen Menschen, der mich hier hineinbringt, hineinwirft in das heilende, rettende Wasser. Und wenn ihn jemand gefragt hätte, glaubst du, dass Gott dich heilen kann? Dann hätte er vermutlich gesagt, im Prinzip ja, aber in meinem Falle vermutlich nicht. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und zugleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Schön, dass dieser Mensch gesund geworden ist. Gut für ihn. Schön für andere, die gesund geworden sind durch Gottes Hilfe, durch ein Wort von Jesus, durch ein Gebet, durch Medikamente, durch eine Operation, durch viele Dinge, durch die Gott uns Segen zukommen lässt. Wir freuen uns, wenn wir so etwas erleben. Wir danken Gott. Ich musste jetzt wir haben vor einiger Zeit in Frankenberg für den Andreas Hoffmann gebetet, der eine sehr unangenehme Krankheit hat und sehr groß, darunter, ihr kennt ihn ja, da hat er öfters hier gepredigt. Und wir haben für ihn gebetet und er hatte dann in der Woche darauf einen Katheterwechsel und kam nach Hause und zwar, also er war nicht völlig gesund, aber alle Beschwerden waren weg, schlagartig. Er konnte nachts wieder schlafen, er konnte wieder ausgehen, kam wieder zum Gottesdienst und so weiter. Ja, dann stehst du da und sagst, was war es, der Katheterwechsel oder das Gebet? Wir glauben, dass immer Gott dahinter steht, wenn ein Mensch Heilung und Hilfe erfährt. Und im Vorfeld hat er ja nicht gesagt, naja, nächste Woche wird das Katheter gewechselt, dann geht bestimmt alles gut. Sondern es war die Sorge, das Neue wird nicht anders sein als das Alte. Es gibt eine Menge Probleme. Wir freuen uns, wenn Menschen Hilfe erfahren und Heilung oder Besserung und Segen. Aber das Thema unserer Bibelwochen heißt Zeichen des Himmels. Das heißt, diese Geschichte wird nicht erzählt, um einfach zu zeigen, Jesus heilt, sondern da steckt noch mehr dahinter. Wofür ist diese Geschichte ein Zeichen? Was soll sie anzeigen? Worauf soll sie hinweisen? Das erfahren wir, wenn wir weiterlesen, über das hinaus, was vorhin der Andreas gelesen hat. Zugleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Liebe Gemeinde, auf den ersten Blick könnte man denken, Jesus sagt hier, du bist krank gewesen, weil du gesündigt hast. Und jetzt bist du gesund und wenn du wieder sündigst, wirst du wieder krank, vielleicht sogar noch schlimmer. Aber dass eine Krankheit Strafe für individuelle Sünde ist, das hat Jesus ein paar Kapitel weiter im 9. Kapitel deutlich dementiert. Am 6. Juli werden wir über dieses Kapitel und über diese Geschichte reden. Jesus hat das klar zurückgewiesen. Der Blinde ist nicht blind, weil er gesündigt hat. Weder weil er gesündigt hat, noch weil seine Eltern gesündigt haben. Und auch hier sagt ja Jesus nicht wirklich, du bist krank wegen deiner Sünde. Und wenn du wieder sündigst, wirst du wieder krank. Sondern er sagt ihm, sündige nicht mehr. Also, dass er gesündigt hat, im Vorfeld wird gesagt, vorausgesetzt. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Was kann denn schlimmer sein, als 38 Jahre gelähmt oder krank zu sein? Kann man sich überhaupt Schlimmeres vorstellen? Jesus schon, er sagt im Kapitel 5, Verse weiter, 8, Vers 28, wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Er meint des Sohnes Gottes, also von ihm, des Menschensohns. Und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das heißt, das, was schlimmer sein kann, als 38 Jahre krank zu sein, ist, in Sünde zu leben, in Sünde zu sterben, vor Gottes Gericht zu stehen mit unvergebener Sünde auf dem Gewissen. Und das, meint Jesus, ist schlimmer als jede vorstellbare Krankheit. Und deswegen sagt er ihm, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Etwas, was weit schlimmer ist, als krank zu sein. Aber wieso sagt Jesus, sündige nicht mehr? Hat er nicht ihn gerade aufgefordert zu sündigen? Hat Jesus den ehemals Kranken nicht aufgefordert zu sündigen? Er sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Also trage dein Bett fort nach Hause oder auf die Sozialstation, wo du es herbekommen hattest. Und im Vers 10 treffen ihn die Juden. Johannes schreibt immer die Juden, also das sind sicherlich die Pharisäer oder die Priester gemeint. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Du darfst es nicht tragen, weil es eine Sünde ist, am Sabbat zu arbeiten. Drittes Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Und dazu gehört nicht zu arbeiten. Wenn du dein Bett trägst, übertrittst du das dritte Gebot und sündigst. Jesus fordert ihn auf, sein Bett zu tragen. Die Pharisäer sagen, das ist eine Sünde. Also fordert ihn doch Jesus auf, zu sündigen. Und sagt aber zu ihm dann, sündige nicht mehr. Liebe Gemeinde, die evangelische Theologie hat, sage ich mal, einen Hang oder eine Tendenz zur Gesetzlosigkeit. Das kommt aber nur davon, dass Leute sie für sich auslegen oder sie interpretieren, die sie nicht ganz verstanden haben. Die evangelische Theologie hat eine Tendenz zur Gesetzlosigkeit, die verallgemeinert gesagt behauptet, du kannst und du brauchst die Gebote gar nicht zu halten, Das schaffst du sowieso nicht und das ist auch nicht nötig, denn es gibt ja Vergebung. Du bist ja erlöst, du bekommst Gnade und deswegen ist das nicht so schlimm, wenn du Gebote einhalten kannst oder wenn das wichtig ist, mach das, aber davon hängt nichts ab. Oder wahlweise wird sogar gesagt, das Gesetz ist völlig aufgehoben, die Gebote der Bibel, ob Altes oder Neues Testament, gelten gar nicht mehr, weil wir sind ja erlöst und befreit. Demgegenüber gibt es immer wieder eine Tendenz zur Gesetzlichkeit. Sowohl im Judentum, die Pharisäer waren von dieser Tendenz größtenteils betroffen. Die katholische Kirche hat sich im Mittelalter zu einer völligen Gesetzeskirche entwickelt und auch in der evangelischen Geschichte, zum Beispiel im Pietismus, der Pietismus selber eigentlich nicht, aber er hat einen Zweig gehabt oder einen Drang zur Gesetzlichkeit, die also dieser Gesetzlosigkeit entgegenwirkt. Dass man die Gebote der Bibel sehr genau einhält oder die Gebote der Frömmigkeit. In der Bibel steht zum Beispiel nicht, dass man nicht rauchen darf, aber es ist für viele völlig klar, als Christ darf man auf gar keinen Fall rauchen. Ich habe jetzt neulich einen Film gesehen, einen wunderbaren Film von einem Amish, der nach Berlin kommt. Und in Berlin so mit der Hipster-Szene in Berührung. Und für ihn als Amish war es ein strengstens verboten, einen Reißverschluss anzufassen. Ein Amish oder ein Christ, würden die sagen, darf keinen Reißverschluss anfassen, weil Jesus hatte ja auch keinen Reißverschluss. Und das ist so modernes Teufelszeug, was wir ablehnen und was wir nicht haben können. Das sind Gebote der Frömmigkeit. Da kann man auch viele aus unserer Zeit und unserer Szene dazuzählen. Und es gibt die Gebote der politischen Moral. Ein Christ darf so oder so nicht wählen oder nicht denken oder nicht reden, weil das ist ja unchristlich. Und diese Gesetzlichkeit hat den Hang zu sagen, wenn du das tust, bist du kein richtiger Christ und das ist ganz schlimm. Und umgekehrt, wenn du das alles einhältst, dann ist alles gut, dann bist du ein guter Christ und dann sind Gott und die anderen Christen voll und ganz mit dir zufrieden. Jesus gehört zu keiner der beiden Gruppen. Weil Jesus Sünde ganz anders definiert. Nicht als die Übertretung eines einzelnen Gebotes. Und deswegen sieht bei Jesus die Lösung der Sünde auch nicht aus, indem er sagt, gut, du hast bis jetzt gesündigt, jetzt änderst du dich und jetzt hältst du genauestens alle Gebote und Gesetze ein und wenn du das geschafft hast, dann ist gut. Sondern Jesus zeigt, dass das Problem viel tiefer liegt. Dass die Sünde nicht in der Übertretung dieses oder jenes Gebotes besteht, sondern darin, dass wir uns im Inneren von Gott abwenden. Und da können wir die frömmsten Christen der Welt sein und uns doch im Inneren von Gott abgewendet haben. Dass wir nicht mehr auf ihn hören, dass wir nicht das tun, was er uns konkret sagt. Wir halten vielleicht alle möglichen Gebote ein und haken das ab, aber was Gott mir konkret in mein Leben hinein sagt, das höre ich, will ich nicht hören und nicht tun. Und dass wir nicht glauben und vertrauen auf sein Wort und auf seine Macht. Und nicht vertrauen, dass es möglich ist, seinen Willen zu tun. Dass wir sagen, ja, eigentlich ist das Gottes Wille, aber das schaffe ich nicht und das kann ich nicht. Und das habe ich oft genug versucht. Und das muss ich einfach zu den Akten legen, das geht nicht. Luther hat im kleinen Katechismus die Versuchung zur Sünde beschrieben, dass wir gefangen werden in Missglaube, Verzweiflung und andere große Schande und Laster. Also er hat bei Sünden nicht etwa Ehebruch oder Mord oder Diebstahl aufgezählt, sondern Missglaube und Verzweiflung. Verzweiflung ist doch ein Schicksal und nein, Verzweiflung ist eine Sünde, auch wenn wir das Gefühl haben, wir können nichts dagegen tun. Aber Verzweiflung ist ja Ausdruck des Unglaubens. Ich bin verzweifelt, steckt ja das Wort Zweifel drinnen, weil ich nicht glaube, dass Gott mir helfen kann. Nun dürfen wir Menschen nicht verurteilen, die verzweifeln. Genauso wenig wie wir Menschen verurteilen, die im Alkoholismus versinken oder in irgendeinem anderen Laster. Aber wir sollten wissen, Verzweiflung ist Unglaube. Und wenn wir an einen großen Gott glauben, dann glauben wir auch, dass wir nicht der Verzweiflung ausgeliefert sind. Sünde bedeutet liegen bleiben in Schuld und Versagen, in Zweifel und Ungehorsam, in Trägheit und Angst. Sünde heißt nicht aufzustehen und zu sagen, jetzt gehe ich los, sondern uns selber abzuschreiben und zu sagen, schaffe ich sowieso nicht. Sünde heißt nicht sein Bett wegräumen, das Bett der Lethargie zusammenrollen und in die Ecke stellen und sagen, brauche ich nicht mehr, jetzt gehe ich los, weil Gott mich sendet und weil er mir die Kraft gibt. Sünde bedeutet zu sagen, es ändert sich eh nichts. Sünde bedeutet zu sagen, das schaffe ich nicht. Ich habe es oft genug probiert, das geht sowieso nicht. Und es gehört auch dazu, Sünde heißt auch zu sagen, ich habe keinen Menschen. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen, ich glaube, das war in einem Buch mit Weihnachtsgeschichten, und die Überschrift hieß, nicht gebraucht zu werden ist Sünde. Handelte von einer Frau, die eben sagt, mich braucht sowieso keiner mehr. Und die kam für sich zu diesem Fazit, nicht gebraucht zu werden ist Sünde. Also Gott braucht dich, sonst wärst du gar nicht mehr hier auf der Welt. Hätte er dich längst in den Himmel geholt, wenn er gesagt hätte, ich brauche dich hier unten nicht mehr. Ich habe keinen Menschen. Ich bin mit meinen Problemen allein. Mir will und mir kann keiner helfen. Ein junger Mann sagte mal, als es um das Thema Seelsorge ging, hat er durchaus eingestanden, dass er Seelsorger braucht, aber hat gesagt, ich kenne keinen Seelsorger, dem ich vertrauen würde oder dem ich zutraue, dass er die Kraft hat, mir zu helfen. Ja, du sollst ja auch nicht an einen Seelsorger glauben, sondern an Gott. Hast du auch keinen Gott, der Kraft hat, dir zu helfen? Hast du auch keinen Gott, dem du vertrauen kannst? Dann wirst du auch den Seelsorger oder den anderen Christen finden, der dir hilft und der mit dir ein Stück Weg geht. Ich habe keinen Menschen, ist auch eine Form des Unglaubens, denn Gott hat ja so viele Menschen an die Seite gestellt, die bereitstehen, dir zur Seite zu stehen, dir zu helfen. Ich habe bestimmt schon mal das schöne Gedicht von Theodor Fontane zitiert, weil das so wunderbar unsere Situation als Mensch und auch als Christen beschreibt. Man wird nicht besser mit den Jahren, wie sollte es auch, man wird bequem und bringt, um sich die Reue zu sparen, die Fehler alle in ein System. Das gibt dann eine glatte Fläche, man kleidet unbehindert fort und allgemeine Menschenschwäche wird unser Trost und Lösungswort. Die Fragen alle sind erledigt, das eine geht, das andere nicht. Nur manchmal eine stumme Predigt hält uns der Kinder Angesicht. Oder eben, wenn nicht das Angesicht der Kinder, dann das Angesicht von Jesus, seine Augen, seine Worte, die uns fragen, bist du wirklich fertig mit deinem Weg in meiner Nachfolge? Liebe Gemeinde, eigentlich gehören wir ja vielleicht alle zu den Menschen, die sich ganz schön eingerichtet haben an ihrem Pool. Also es hat vielleicht nicht jeder einen Pool im Garten, aber im Urlaub haben wir vielleicht einen Urlaubsplatz mit Pool und wir haben sonst eine schöne Gartenecke und ein schönes Leben und viel Luxus und viel Bequemlichkeit, vielleicht auf etwas niedrigerem Niveau als die ganz schönen und ganz Reichen, die eine Villa mit großem eigenen Pool haben. Aber wir genießen das Leben und wir lassen uns dabei nicht allzu sehr stören. Wir haben vieles vor, wir haben vieles geplant, wir wollen vieles noch erleben. Und ja, der Ruf zur Umkehr, der Ruf zur Nachfolge, der Ruf, unser Kreuz auf uns zu nehmen, der wird doch von unserer Radio- und Walkman- und Spotify-Musik doch ziemlich in den Hintergrund gedrängt. Wir legen uns an den Pool und sagen, ich habe schon viel versucht, ich habe schon viel gemacht, ich habe schon manches erreicht, andere sind auch mal dran. Ich mache ja schon so gut, wie es geht, aber ohne Kompromisse geht es ja auch nicht. Und Jesus zeigt uns, dass das, was wir für unseren schönen Pool halten, in Wirklichkeit eine Krankenstation ist. Kompromisse zu schließen, ist ja die hohe Kunst des Lebens. Ohne Kompromisse geht es weder in der Politik, noch in der Ehe und Familie, noch auf Arbeit, noch in der Nachbarschaft. Aber in Bezug auf die Nachfolge Jesu ist der Kompromiss eine Krankheit. Und ein Kompromiss in Bezug auf Sünde ist der Tod im Topf. Und ein Kompromiss in Bezug auf den Ruf von Jesus ist schlimmer als ein klares Nein. Da weiß man wenigstens, dass man auf der anderen Seite steht. Deswegen hat Jesus so harsch reagiert auf Leute, die gesagt haben, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber ich muss erst noch zu Hause ein bisschen was regeln. Und Jesus sagt, dann lass die Toten ihre Toten begraben und folge mir nach. Weil Kompromisse immer dazu führen, dass wir eben Jesus nicht mehr nachfolgen. Jesus geht ja nach, aber bloß im halben Tempo. Aber kaum ist er um die erste Ecke, habe ich den Blickkontakt verloren und bleibe stehen oder kehre um. Liebe Gemeinde, gute Vorsätze gibt es genug, die helfen uns nichts. Aber wenn Jesus zu dir spricht, vielleicht heute, und dir zeigt, wo dein Kompromiss faul ist und wo der nächste Schritt wäre, wenn er sagt, steh jetzt auf, roll deine Matte zusammen, geh los, dann kannst du das auch. Und dann darfst du nicht zögern und sondern solltest aufstehen, deine Matte der Lethargie zusammenrollen und den ersten Schritt gehen. Den ersten, mit dem nicht alles erledigt ist, sondern der die Voraussetzung für den zweiten, den dritten und den vierten ist. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.